SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Und das ist die neue Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und wir kümmern uns dieses Mal um folgende Themen. Setzt das Bürgergeld falsche Anreize und verleitet manche gar dazu, ihren Job zu kündigen? Wir haben in der Gebäudereinigerbranche nachgefragt, ob das tatsächlich ein Thema ist. Außerdem kümmern wir uns um Mythen rund um Studium und Ausbildung, wie zum Beispiel, fast alle machen eh nur noch Abi oder die Uni schnappen den Betrieben die jungen Leute weg. Wir klären, was an diesen Behauptungen dran ist oder eben auch nicht dran ist. Und zum Schluss ziehen wir noch Bilanz. 2 Jahre gibt es in Rheinland-Pfalz jetzt schon das Netzwerk Working Family. Familiengeführte Gastronomiebetriebe haben sich dort zusammengeschlossen, um sich auszutauschen und vor allem, um gemeinsam um Nachwuchs zu werben. Wir gucken, was das bislang gebracht hat. Die Diskussion über das Bürgergeld ist in letzter Zeit richtig hochgekocht. Die Sorge, es setze die falschen Anreize und halte Menschen möglicherweise davon ab, zu arbeiten. Vor allem, wenn die Sozialleistung ab dem kommenden Jahr dann nochmal steigt, von jetzt 502 Euro auf 563 Euro. Im Gebäudereinigerhandwerk zumindest ist die Sorge groß, dass Mitarbeiter kündigen und stattdessen lieber Bürgergeld kassieren. Unsere Reporterin Geli Hensoldt hat eine Gebäudereinigerfirma in der Nähe von Stuttgart besucht und dort nachgefragt.
Assad hat den ganzen Tag gearbeitet. Er hat Treppenhäuser gereinigt, Büroräume und Sitzungszimmer. 8 Stunden lang. Sein Job macht ihm Spaß. Eigentlich.
Ich gehe gerne, ja, und arbeite auch gerne mit den Kollegen. Aber wenn ich das sehe, lohnt sich nicht mehr, dann möchte ich auch zu Hause bleiben, wenn ich das also vergleiche mit Bürgergeld.
Solche Aussagen hört Lavinia Hook, Assads Chefin, in letzter Zeit öfter.
Ja, wenn ich sowas höre, wird mir schon Angst und Bang. Wenn jetzt noch mehr Leute abwandern, dann haben wir wirklich ein Thema, dass wir die Kundenwünsche auch irgendwann nicht mehr entsprechend abdecken können.
Hook gehört ein Reinigungsunternehmen in Ditzingen bei Stuttgart. 150 Leute arbeiten in ihrer Firma. 2 haben schon gekündigt, erzählt sie. Und zwar mit Verweis aufs Bürgergeld. Ähnliche Erfahrungen haben laut einer Umfrage unter den Gebäudereinigern in Deutschland etwa 2/3 der Betriebe gemacht. Thomas Konradi von der Landesinnung des Gebäudereinigerhandwerks in Baden-Württemberg erklärt.
Das sind nach unseren Erkenntnissen eher Einzelfälle, als dass es jetzt ein großer Trend ist. Aber ja, wir stellen diese Fragen immer häufiger fest.
Seit Anfang des Jahres bekommen Bürgergeldempfänger 502 Euro monatlich plus Miete und Heizkosten. Ab dem nächsten Jahr werden es 563 Euro sein. Ein Gebäudereiniger verdient mindestens 13 Euro die Stunde. Das macht einen Monatslohn von etwa 1.500 Euro netto. 2024 steigt der Stundenlohn auf 13,50 Euro. Trotzdem, nach Abzug aller Kosten bleibt da nicht mehr viel übrig, sagt Assad.
Wenn ich 160 Stunden schaffe im Monat oder wenn ich zu Hause bleibe, also es gibt nicht so viel Unterschied zwischen Bürgergeld oder Beschäftigung den ganzen Monat. Also plus minus 300-400 Euro Unterschied.
Dafür arbeiten gehen? Assad kennt einige, die meinen, lohnt sich nicht. Treibt das Bürgergeld die Leute also dazu, zu kündigen? Die Statistik bestätige das nicht, sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung.
Insgesamt zeigt sich, es sind noch nie so wenige Menschen aus Jobs in die Arbeitslosigkeit mit Bürgergeld zugegangen, wie das im Moment der Fall ist. Das gilt für den gesamten Arbeitsmarkt. Und wenn man auf die frühzeitigen Arbeitssuchendmeldungen schaut, dann sieht man ebenfalls, da zeigt sich noch überhaupt nichts.
Dennoch müsste man beobachten, was passiere, wenn das Bürgergeld Anfang 2024 steige. Weber gibt aber auch zu bedenken,
wenn man als Arbeitnehmer selbst seinen Job kündigt, bekommt man erstmal in den ersten 3 Monaten keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Außerdem gibt es im Bürgergeld Mitwirkungspflichten. Also man muss da dann in Jobs gehen, man muss sich um Jobs bemühen. Wenn man das nicht entsprechend tut, dann gibt es auch nach wie vor Sanktionierungsmöglichkeiten. Also da ist die öffentliche Diskussion schon ein bisschen schräg.
Unternehmerin Lavinia Hook sieht auch die Politik gefordert. Gerade für Geringverdiener seien Steuern und Abgaben zu hoch. Sie hat eine Gehaltsabrechnung mitgebracht, um zu erklären, worum es ihr geht.
Der Bruttoverdienst ist knapp bei 2090 und wenn man dann überlegt, er kriegt 1516, ist das einfach, ja, eine Stellschraube, an der man auf jeden Fall gerne auch mal nochmal drehen darf.
Vielleicht, wenn die eine Lösung finden mit Steuer, dann bleibe ich.
Arbeit muss sich lohnen, zeigt dieses Beispiel aus einer Gebäudereinigerfirma bei Stuttgart. In Einzelfällen haben Menschen sogar schon gekündigt und beziehen lieber Arbeitslosen- und dann Bürgergeld statt zu arbeiten. Geli Hensoldt hat das für uns recherchiert. Alle mit Abi studieren danach oder nur Akademiker verdienen richtig gut. Das sind zwei von insgesamt 10 Mythen, die das Zentrum für Hochschulentwicklung und die Bertelsmann Stiftung in Bezug auf Studium und Ausbildung ausfindig gemacht haben. In einer Studie haben die Forscher diese Mythen nun auf den Prüfstand gestellt und kommen zu dem Ergebnis, vieles stimmt einfach nicht und lässt sich mit Zahlen widerlegen. Caroline Schnelle von der Bertelsmann Stiftung hat an der Studie mitgearbeitet. Auf Platz 1 ihrer Mythenliste steht, inzwischen machen doch fast eh alle Abitur. Klären Sie uns über die Fakten auf. Warum ist diese Annahme falsch?
Genau, die Annahme, dass inzwischen doch fast alle Schülerinnen oder Schüler das Abitur machen, die stimmt tatsächlich gar nicht. Wenn man sich den Verlauf über die letzten Jahrzehnte anschaut, also uns liegen Zahlen vor seit 1960, dann sehen wir tatsächlich, dass es immer mehr Abiturienten und Abiturientinnen in Deutschland gibt. Aber solche Trends, die können sich halt eben auch mal anhalten. Und momentan sehen wir diese Entwicklung, dass die Zahl der Abiturientinnen zum Halten gekommen ist. Und zuletzt ist die Zahl der Abiturientinnen und Fachabiturientinnen sogar gesunken. Momentan macht knapp die Hälfte aller Schüler und Schülerinnen in Deutschland das Abitur oder das Fachabitur.
Welche Mythen halten sich denn noch besonders hartnäckig von den 10, die Sie da jetzt ausfindig gemacht haben?
Also ein weiterer ganz hartnäckiger Mythos ist die Fehlannahme, dass der Studienboom allein nicht verantwortlich ist für den aktuellen Auszubildendenmangel. Wenn wir uns da einmal die Zahlen dazu angucken, also die Anfängerzahlen in Studium und in Ausbildung, dann sehen wir, dass nach wie vor mehr junge Menschen in Deutschland eine Ausbildung aufnehmen als ein Studium. Jetzt ist die Zahl der Azubis in den letzten 10 Jahren zwar ungefähr um 10% gesunken, das Gleiche gilt aber auch für die Zahl der Studierenden. Das liegt einfach daran, dass unsere Jahrgänge schrumpfen.
Dann würde ich noch gern auf eine weit verbreitete Annahme kurz eingehen. AkademikerInnen verdienen mehr als Menschen mit einer Ausbildung. Und das stimmt tatsächlich auch nicht, haben Sie festgestellt in Ihrem Faktencheck?
Genau, richtig. Also wenn man sich den Durchschnitt insgesamt anschaut, dann zeichnet sich da eine gewisse Faustregel ab, dass ein höherer Bildungsabschluss auch einhergeht mit einem höheren Gehalt. Für die einzelne Person, also für den einzelnen jungen Mensch, der sich jetzt für eine Ausbildung oder für ein Studium entscheiden soll, spielt es aber eigentlich keine große Rolle. Denn für das eigene Gehalt ist viel wichtiger, was man für eine Ausbildung macht oder was man für ein Studium aufnimmt und in welchem Beruf man danach auch tätig ist. Es ist viel wichtiger als die grundsätzliche Entscheidung Ausbildung versus Studium.
Also hier differenzieren und nicht alles über einen Kamm scheren einfach. Waren Sie denn persönlich überrascht von den Ergebnissen Ihres Faktenchecks oder war Ihnen klar, dass da vieles nicht stimmen kann?
Ja, in unserer Praxis als Bildungsforschende und Ausbildungsexperten, da werden wir tatsächlich häufig mit diesen Mythen konfrontiert. Und an der einen oder anderen Stelle haben wir da tatsächlich auch schon in der Vergangenheit nachgeforscht, um diesen Mythen mit Fakten gegenüberzustellen. Aber welches Ausmaß diese Mythen haben und welche Auswirkungen auch auf die Berufswahlentscheidung von jungen Menschen, das war tatsächlich auch für mich überraschend in diesem Fall. Und was daran, ja, an den Auswirkungen eigentlich auch besonders negativ ist, ist, dass dadurch häufig auch eine gewisse Konkurrenzbeziehung aufgemacht wird zwischen der akademischen Bildung und der beruflichen Bildung. Also, dass die beiden um Nachwuchs konkurrieren.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie bemängeln in Ihrer Studie, dass diese hartnäckigen Mythen beeinflussen, für welchen Weg sich Schülerinnen und Schüler nach der Schule entscheiden. Und warum ist das nicht gut?
Im Sommer haben wir eine Jugendbefragung durchgeführt mit knapp 1700 jungen Leuten. Und da hat sich gezeigt, dass ganz, ganz viele junge Leute, also mehr als die Hälfte unserer Teilnehmerinnen, angegeben hat, dass sie sich überfordert fühlen im Weg der beruflichen Orientierung. Und zwar überfordert von dem ganzen Informationsdschungel, den es gibt rund um Ausbildung und Studium. Den jungen Leuten fehlt häufig eine persönliche Ansprechperson, um sich da in diesen Informationen zurechtzufinden. Und wenn dann auch noch solche irreführenden Mythen dazukommen, ja, dann verwirrt das die jungen Leute natürlich noch mehr. Und da kann es dann passieren, dass erstmal der für sich falsche Weg eingeschlagen wird, also ein unpassendes Studium oder eine unpassende Ausbildung ausgewählt wird. Was ich da aber auch ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass junge Leute, die das dann im Laufe ihrer Ausbildung oder ihres Studiums merken, dass es sich lohnt, doch nochmal zu wechseln oder abzubrechen, dass das kein Scheitern ist. Das ist auch ein verbreiteter Mythos. Denn in den allermeisten Fällen ist ein Studienabbruch oder ein Ausbildungsabbruch eher eine Umorientierung, und zwar in der Suche nach dem Beruf, der dann halt wirklich zu einem passt.
Wie könnten denn Ihrer Meinung nach die Schülerinnen und Schüler besser an die Hand genommen werden künftig?
Was unsere Teilnehmerinnen der Jugendbefragung angegeben haben, ist eben, dass ihnen ein persönlicher Ansprechpartner oder eine persönliche Ansprechpartnerin ganz, ganz wichtig ist. Es sollte in meinen Augen bereits im Laufe der Schullaufbahn passieren, dass es da persönliche Beratungsgespräche zur beruflichen Orientierung gibt. Und was dabei auch ganz wichtig ist, ist, dass diese ergebnisoffen sind. Das heißt, dass die berufliche Orientierung nicht nur am angestrebten Schulabschluss festgemacht wird. Denn bei der Aufklärung der Mythen hat sich ja eben auch gezeigt, dass auch für Abiturientinnen die Berufsausbildung eine interessante Option ist. Und dass auch für diejenigen, die jetzt einen niedrigeren Schulabschluss anstreben, das möglicherweise relevant ist zu erfahren, wie man vielleicht auch ohne Abitur später mal studieren kann, indem man sich jetzt über eine Berufsausbildung erstmal nachqualifiziert.
Sagt Caroline Schnelle von der Bertelsmann Stiftung. Sie hat in einer Studie 10 Mythen rund um Studium und Ausbildung auf den Prüfstand gestellt. Darüber habe ich mich mit dir unterhalten. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
So, jetzt wird's päpstlich. Der Vatikan rüstet nämlich um. Der Autobauer VW liefert ab dem kommenden Jahr 40 Elektroautos nach Rom. Bis Ende des Jahrzehnts soll dann die päpstliche Fahrzeugflotte komplett klimaneutral sein. Dafür bekommt der Papst unseren, wie immer nicht ganz ernst gemeinten, Brief der Woche von Christopher Zone.
Lieber Papst Franziskus, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie werden also zum E-Papst. Ihr neues Heiligsblechle ist ein elektrischer VW. Was für ein starker Beweis für Ihr Gottvertrauen. Deutsche Hersteller haben in diesem Segment nämlich ein Imageproblem. Sie gelten als rückständig und das passt ja durchaus zu Ihnen. Immerhin ist der kleine Vatikan der einzige Staat der Welt, den man mit nur einer einzigen Akkuladung umrunden kann. Und auch, warum es ein Hersteller wie VW wurde, ist logisch. Wie in jedem größeren Betrieb der Welt fährt natürlich auch bei der katholischen Kirche der Stellvertreter einen weniger repräsentativen Wagen als der Boss. Immerhin, Sie als Papst setzten sich natürlich nicht selbst ans Kirchensteuer. CO2-neutral soll die ganze Flotte des Vatikans werden, denn auch aus dem Papamobil kamen Abgase und kein Weihrauch. Früher wurde beim Exorzismus verbrannt, heute wird der Verbrenner exorziert, von der Mission zur Emissionsfreiheit. Und wer sich in Rom auskennt, weiß, eine freie Ladesäule ist eben auch schneller gefunden als ein Parkplatz in der City. Und was, lieber Papst, hat Volkswagen davon? Ich könnte mir vorstellen, bald bietet VW auch eine Sonderedition Golf Franziskus an. Warum nicht? Gab ja auch den Golf Bon Jovi. Allerdings, lieber Papst, kann man jetzt noch bei Ihrem Fuhrpark von Flotte sprechen? Ist so eine durchweg elektrische Flotte nicht eher eine lahme? Altes Vorurteil, E-Autos sind schnell genug für jedes Himmelfahrtskommando und aus dem Heiligen Stuhl muss ja auch kein Feuerstuhl werden. Die ersten Modelle in einer Altmännerfarbe, die sich Mondsteingrau-Schwarz nennt, hat VW ihnen schon geliefert. Und an ihrem Rückspiegel hängt natürlich schon, typisch katholisch, ein Wunderbaum. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann. Sie weiß bestens Bescheid, was sich am Arbeitsplatz gehört und was nicht. Und deshalb kann sie auch diese Frage beantworten, die uns Christoph aus Bad Mergentheim geschickt hat. Darf man jetzt eigentlich ganz offiziell Sneaker zum Anzug tragen? Das sieht man ja immer häufiger, dass weiße Turnschuhe auch zum dunklen Anzug getragen werden. Ja, und das sagt die Expertin.
Ich glaube, ich muss erstmal sagen, das kommt darauf an. Und das kommt nämlich insbesondere darauf an, was man ganz konkret repräsentiert. Also ob man das Unternehmen nach außen repräsentiert und welche Werte man dementsprechend auch verkörpert, beziehungsweise welche Werte andere eben auch von einem erwarten. Und das wird wohl von Fall zu Fall unterschiedlich zu beurteilen sein. Wenn jetzt beispielsweise einer sagt, er arbeitet in einer Bank oder vielleicht auch in einer Rechtsanwaltskanzlei, dann glaube ich, dass derjenige eher für Werte steht wie Seriosität oder Beständigkeit. Man vertraut ihm ja auch wirklich viel von sich an. Und da ist es wahrscheinlich ein bisschen besser, nach wie vor auf den klassischen Dresscode zurückzugreifen. Und das würde dann eben bedeuten, dass das mit den Sneakern eher nicht so an der Tagesordnung sein sollte oder man das eben den anderen überlässt. Würde mir jetzt aber jemand diese Frage stellen, der in einer Agentur für neue Medien arbeitet, dann glaube ich, reden wir über Werte wie weniger Seriosität, sondern eher mehr so Einfallsreichtum, Kreativität. Und dann würde ich schon fast die Frage stellen, der muss ja irgendwie anders auftreten, sonst kann er das ja auch nicht glaubhaft verkörpern. Und dann wären die Sneaker vielleicht eine ganz erstaunlich gute Idee.
Und dann hat uns noch die Frage von Noah aus Bad Kreuznach erreicht. Er schreibt, ich bin Projektleiter in einem Maschinenbaubetrieb und habe fast nur jüngere Kollegen in meinem Team und wir sind alle per Du. Mit einer Ausnahme, mit einem altgedienten Mitarbeiter, der 15 Jahre älter ist als ich, sieze ich mich und mittlerweile fühlt sich das richtig merkwürdig an. Auf der anderen Seite traut er sich vielleicht selbst nicht, mir als Chef das Du anzubieten. Darf ich den ersten Schritt machen, obwohl ich der Jüngere bin?
Eindeutige Antwort, ja. Man darf nicht nur den ersten Schritt machen, um das Du anzubieten. Nach den Kniegeregeln müsste man das sogar ganz genau so tun. Also kurzum, im beruflichen Kontext bietet nicht, wie es ja im Privaten üblich ist, der Ältere dem Jüngeren das Du an, sondern es bietet immer der Ranghöhere dem Rangniederen das Du an. Daher stünde es einem hier jetzt als Projektleiter durchaus zu, diesem Mitarbeiter das Du anzubieten und eben nicht umgekehrt. Wir müssen vielleicht noch kurz festhalten, Ausnahmen bestätigen wie so oft die Regel. Wenn jetzt zwei Mitarbeiter auf der gleichen Hierarchiestufe stehen, dann greifen wir hilfsweise auf diese privaten Regeln hinzu. Das heißt, der Ältere würde dann dem Jüngeren das Du anbieten, weil man eben über die Hierarchie keine Entscheidung treffen kann. Das ist hier ja aber nicht so. Hier kann man über die Hierarchie eine Entscheidung treffen und von daher wäre es richtig, wenn der jüngere Projektleiter eben den ersten Schritt macht.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht.
Ich will mehr Geld, aber wie sage ich es meinem Chef?
Darf mir mein Arbeitgeber vorschreiben, wann ich Urlaub nehmen soll?
Was soll ich zum Bewerbungsgespräch anziehen?
Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir hier in diesem Podcast über die Initiative Working Family berichtet. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Gastronomiebetrieben in Rheinland-Pfalz. Sie haben sich vernetzt, um wieder mehr junge Menschen für die Arbeit in der Gastronomie zu begeistern und sich gemeinsam gegen den Arbeitskräftemangel zu stellen. Wir wollten wissen, wie fällt die Zwischenbilanz aus nach 2 Jahren und was hat sich seither getan? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat nachgefragt.
Ja, herzlich willkommen zur Night of Talent hier im Atrium Hotel.
Es ist Mitte der Woche, eine kleine Ausbildungsmesse in einem Hotel in Mainz finden. In einem Saal haben 4 Gastronomiebetriebe ihre Stände aufgebaut, um neue Azubis anzuwerben. Gastronom Niklas Jordan.
Teilnehmer können selbst auch mitwirken, also mit Hand anlegen. Ja, wir bauen eine tolle Bar auf, dort können Cocktails gemixt werden, in Zusammenarbeit, aber auch mit schon ausgebildetem Fachpersonal. Ja, haben eine Flammkuchenstation, wo unter anderem unsere Auszubildende hier auch mitwirkt, der man dann während der Arbeit auch Fragen stellen kann zu ihrer Ausbildung.
2 Schülerinnen schlendern durch den Saal. Sie sind durch Plakate in ihrer Schule auf die Veranstaltung aufmerksam geworden.
Ich interessiere mich für den Beruf der Hotelfachfrau und deswegen ist das für mich eine Möglichkeit, den Beruf auch kennenzulernen.
Ich interessiere mich auch für die gastronomischen Berufe und hatte mir auch gedacht, irgendwann mal als Kellnerin zum Beispiel anzufangen.
Die Nights of Talents wurde ins Leben gerufen von der Initiative Working Family. Sie wurde vor 2 Jahren gegründet, um für die damals noch sehr Corona-geplagte Gastronomie neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und das ist offenbar gelungen, meint Hotelier Günther Jordan aus Köngernheim, der von Anfang an dabei ist.
Es haben sich immer mehr familiengeführte Betriebe angeschlossen. Der Austausch wurde intensiviert und das kann man nur als positiven Fortschritt bezeichnen. Junge Leute für diesen Beruf, für diese Branche zu begeistern. Und da kann man gar nicht genug tun. Und da ist Working Family und dieser Zusammenschluss ein ganz wesentlicher Baustein.
Weil Familienbetriebe aus der Gastronomie, aus ganz Rheinland-Pfalz, durch Working Family jetzt auch miteinander reden und sich austauschen.
So haben wir einiges mitnehmen können, was die Kollegen uns vermittelt haben. Und umgekehrt konnten wir auch einige Kollegen vor Fehlgriffen und vor Fehlern schützen, weil wir sagen konnten, das haben wir probiert, das und das hat nicht funktioniert.
Willkommen beim Podcast von Working Family.
So produzieren die Working Family Betriebe gemeinsam einen Podcast, um junge Menschen über die Gastronomie zu informieren. Alleine hätte das wohl kein Restaurant gemacht. Größtes Event ist aber die Ausbildungsmesse Night of Talents. Nach der Veranstaltung im vergangenen Jahr gab es sogar ganz konkrete Ergebnisse, freut sich Albrecht Eses von der IHK in Trier, die beim Aufbau des Netzwerkes geholfen hat.
Und daraus sind Praktikantenplätze entstanden, daraus sind auch Ausbildungsplätze generiert worden, etwa 30 an der Zahl.
Das Netzwerk der familiengeführten Gastronomiebetriebe in Rheinland-Pfalz soll ausgebaut werden. Bisher sind rund 60 Betriebe dabei, anfangs waren es nur 25. Albrecht Eses von der IHK in Trier hat schon neue Ideen für nächstes Jahr, um noch mehr Werbung für die Gastronomieberufe zu machen. Die Betriebe sollen
auch die Lehrkräfte aus den verschiedenen Schulen auch anzusprechen, um die mal einzuladen in die Hotelbetriebe, um dann eben im Vorfeld der Night of Talents auch hier nochmal neu sensibel zu machen und das interessante Arbeiten im Hotel- und Gastgewerbe schmackhaft zu machen.
Die Initiative Working Family geht in Rheinland-Pfalz auf Nachwuchssuche. Ein Beitrag von Wolfgang Brauer war das. Und damit sind wir am Ende der aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder.
Eins gehört. SWR1.